Ich möchte ein paar Verse lesen aus dem Psalm 22, die Verse 1 bis 7. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bist du so weit weg? Du hörst mein Schreien nicht. Mein Gott, ich rufe am Tag, doch du antwortest nicht. Ich rufe bei Nacht und finde nicht Ruhe. O Heiliger du, der in Israels Lobliedern wohnt. Unsere Väter vertrauten auf dich, sie vertrauten und du hast sie befreit. Sie schrien zu dir, haben Rettung gefunden. Sie vertrauten auf dich, wurden niemals enttäuscht. Aber ich bin ein Wurm und kein Mann, ein Spott der Leute, verachtet vom Volk. Hier schreit ein Mensch zu Gott. Und so ist dieser Psalm zunächst einmal auch zu verstehen, dass hier ein Mensch sich an Gott wendet und zum Ausdruck bringt, du hast mich verlassen. Das ist die Erfahrung eines Menschen, der in Not steht, der in Elend steht und der zu Gott schreit. Aber hier schreit auch Gott zu Gott. Warum hast du mich verlassen? Und da sehen wir in Markus Kapitel 15, Vers 34, da heißt es, um die neunte Stunde rief Jesus laut und sprach, Eli, Eli, lama asabtani. Das ist übersetzt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es ist die Erfahrung Gottes, der diese Frage stellt und Jesus zitiert hier aus dem Psalm 22. Und es ist die gleiche furchtbare Frage, die der Mensch hier stellt, die Gott auch stellt hier. Warum, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Mensch und Gott, beide machen die Erfahrung, Gott hat mich verlassen. Und doch ist da ein Unterschied zwischen Gott, zwischen Jesus und zwischen dem Menschen, zwischen David, der da diesen Psalm hier schreibt. Jesus wird verlassen, weil Sünde auf ihm liegt, weil all der Schmutz dieser Welt auf ihn gelegt wird und auf ihm liegt. Und deshalb wendet Gott sich von ihm ab. Und wir fühlen uns verlassen, nicht weil wir die Last der Sünde so schwer empfinden, sondern weil das Leid und ja, all die Not und all das Elend, das uns an uns herantritt, dass uns das fertig macht und wir uns nach Gottes Hilfe ausstrecken. Und das Erste, was wir uns anschauen miteinander, ist der Schrei, der die Welt rettet. Es ist der Aufschrei einer zerbrochenen Gottesbeziehung. Der Vater, Gott der Vater, wendet sich von seinem Sohn Jesus ab. Und warum tut er das? Weil Jesus mit Sünden beladen ist. Bisher war zwischen Jesus und seinem Vater und Gott eine ungetrübte Harmonie. Jesu Leben war gut und der Vater sagte, du bist mein lieber Sohn, an dem ich meine Freude habe, an dem ich Wohlgefallen habe. Und jetzt ist diese Freude weg. Was der Vater jetzt sieht, das ist dunkel, das ist böse, das ist schwarz, das ist Sünde. Er kennt seinen Sohn nicht wieder und er wendet sich ab. Und Jesus schreit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dieser Schrei, das ist keine Show, das ist echt. Und wir nehmen diesen Schrei nicht ernst oder diese Aussage nicht ernst, wenn wir meinen, dass es Jesus nur so vorkommt, als sei er von Gott verlassen. Die ganze Dramatik liegt eben darin, dass Jesus tatsächlich von Gott verlassen war. Er kommt sich nicht nur so vor, er fühlt sich nicht nur verlassen. Gott war weg. Und das ist das Schreckliche, das Fremde, das ist das Furchtbare, dass sein Vater, dass diese Beziehung kaputt ist. Denn was war denn geschehen? In diesen 3 Stunden, wo Jesus am Kreuz hing, da wurde die Sünde auf die Seele Christi gegossen, bis sie schwarz wurde. Petrus macht das deutlich, wo er sagt, er selbst, Jesus, er selbst trug unsere Sünden in seinem Leib auf den Baum, damit wir den Sünden sterben und für die Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr geheilt. Oder Paulus sagt, Gott hat den, der keine Sünde hatte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit Gottes werden. 2. Korinther 5, Vers 21. Und Johannes schreibt, darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Gott nahm den sündlosen Christus und goss unsere Sünde in ihn hinein. Welle um Welle der Sünde der Welt, all der Schmutz dieser Welt wurde über die sündlose Seele Christi ausgegossen. Und während das geschah, schauderte seine Seele. Denn plötzlich fand sich in seiner Seele, in der Seele Jesu, die Lüge. Und da fand sich Mord, und da fand sich Totschlag, und da fand sich Stolz, und da fand sich Eifersucht, und da fand sich Ehebruch, und da fand sich Unreinheit. Und diese dunkle, stinkende Flüssigkeit wurde in seine reine, heilige Seele gegossen. Gott macht Jesus zur Sünde. Und das ist das Schreckliche. Jesus kriegt unsere Sünde, er kriegt unsere Schuld in sich hineingepumpt und wird dafür hingerichtet. Und so wurde Jesus zu einem Menschen, der den Ton verdient. Jesus wurde zu einem Fluch, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der an einem Baum hängt. Im Galater Kapitel 3 steht das. Einst hat Jesus freudig gesprochen, Abba Vater. Aber dieser Abba Vater hat sich abgewandt und sein Gesicht verborgen. Und es war der Vater, der ihn Judas überlassen hat, der ihn an die Juden überlassen hat, der ihn an Pilatus überlassen hat und schließlich an das Kreuz übergeben hat. Es war der Vater, der ihn jetzt verlassen hat. Und da kam jetzt kein Wort vom Himmel, du bist mein geliebter Sohn, da kam auch kein Engel, der ihn jetzt gestärkt hat. Jesus ist so voll mit der Sünde und der Vater wendet sich ab von ihm. Wir versuchen immer wieder das Kreuz und diese ganze Situation hier, diese ganze Verlassenheit zu verharmlosen. Aber es war schrecklich, es war grausam und es war brutal. Und den Schrecken des Kreuzes und den Schrecken dieser Situation, in der Jesus stand, den kann man nicht sanft und milde zeichnen und verharmlosen. Und jeder Versuch, die ganze Szene hier irgendwie zu mildern, das läuft ins Leere. Die einzige Korrektur, die einzige Hoffnung, die einzige Antwort, die einzige Milde, das ist die Auferstehung Jesu, dass Jesus auferstanden ist. Da wird das Bild wieder zurechtgerückt und Gemeinschaft zwischen Jesus und dem Vater wiederhergestellt. In der Auferstehung Jesu bringt die Gegenwart Gottes oder bringt die Gegenwart Gottes wieder zurück. Gott gab sein Herz am Kreuz, um uns zu vergeben und um uns vor Gericht und vor Strafe zu erlassen. Und das, was hier geschildert wird, ist das höchste Maß an Liebe, das man sich vorstellen kann. Warum Liebe? Warum dieses Opfer? Weil es einfach nicht anders geht. Gott goss all das Dunkel, all die Sünde in Jesus hinein. Und das ist dann das Erlösende, das ist dann das Besondere, dass Gott der Vater die Reinheit von Jesu nahm und sie in uns hineingelegt hat und sich uns zuwendet. Durch das Kreuz kommt unsere Vergebung, durch das Kreuz Jesu kommt unsere Heilung. Und wir erhalten Gnade, wir erhalten Vergebung, die wir absolut nicht verdient haben. Und Christus hat die Strafe auf sich genommen, die er absolut nicht verdient hat. Und das Zweite, was wir uns heute Morgen anschauen, ist der Schrei, der die Ruhe der Gewöhnung zerreißt. Das ist also Jesus und es ist eine schreckliche Nacht, es ist eine schreckliche Nacht der Gottesferne. Jesus ist verlassen, weil all unsere Schuld, all unsere Sünde, all unser Dreck auf ihm liegt und auf ihn gelegt worden ist. Und das trennt ihn vom Vater. Und Jesus leidet darunter, dass die Beziehung zum Vater zerrissen ist. Das schmerzt ihn. Und Jesus schreit auf, warum hast du mich verlassen? Und Menschen leben ohne Gott. Und sie finden das normal. Da ist kein Schaudern. Man hat sich an den Zustand, dass man ohne Gott lebt, gewöhnt. Natürlich schreien wir auch auf, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber wir tun es, wenn wir in Not sind oder wenn wir die Schicksale dieser Welt sind oder wenn die Unglücke in dieser Welt passieren, dann fragen wir nach Gott, warum lässt Gott das zu? Warum hat Gott uns verlassen? Wenn Dinge uns bedrohen, wenn Umstände unser Leben gefährden, wenn wir nicht wissen, was passiert und wenn wir nicht wissen, warum es passiert, dann schreien wir, wo ist Gott? Warum hast du mich verlassen? Wir sind irritiert und wir sind zutiefst in unserer Seele betroffen und durcheinander. Aber wenn Sünde in unserem Leben ist, das spüren wir nicht so. Ein Leben ohne Gott war für mich, als ich Jesus noch gar nicht erkannt habe und mit Gott noch gar nicht unterwegs war, bevor ich zu Jesus fand, ein ganz normales Leben. Das war normal. Das war jetzt schon kein so großes Drama, in Anführungszeichen. Da ging kein Aufschrei durch meine Seele. Es war normal, man hat so vor sich hingelebt. Und auch als Christen haben wir immer Mühe, dass wir unser Leben, wenn es nicht mit dem Willen Gottes übereinstimmt, nicht zwingend als schmerzhaftes Leben empfinden. Wir sind nicht zwingend jedes Mal entsetzt darüber. Ist nicht zwingend, dass wir jetzt einen Schreckensruf ausschreien, oh, ich lebe in Sünde und ich muss wieder zurück zu meinem Gott. Und ja, selbst die Karwoche, gerade wenn es um die Osterzeit ist und wenn es um das Kreuz Jesu geht, da warten wir oftmals dringend auf den Sonntag, auf den Tag der Auferstehung. Das ist unser Tag. Dann ist die Welt wieder in Ordnung, wenn Jesus auferstanden ist. Dann ist die Welt wieder in Ordnung. Nur nicht so viel Kreuz. Das Kreuz stört unser Leben, es stört unsere Kreise. Wir wollen die Freude der Auferstehung. Lass Karfreitag hinter uns, lass das Kreuz hinter uns. Wir wollen die Auferstehung, wir wollen da durch, wir wollen das vielleicht auch ein bisschen vergessen. Ein lutherischer Theologe, Hermann Brezel, der hat geschrieben, Ich habe es nie gewusst, was Sünde ist. Sie war mir leicht, darum nahm ich sie leicht. Das leere Wort, die lose Rede, der unreine Gedanke, der bittere Neid, der schnöde Zorn, der leere Hochmut, das ist mir alles so leicht gefallen. Und doch hat es Jesus so hart beschwert. Und dann fährt er fort, ich lebte im Wohlbehagen der Gewöhnung, bis ich unter dem Kreuz erwachte. Der Schrei Jesu in der Gottverlassenheit will uns aus der Gewöhnung reißen. Bevor unser Leben in Ordnung kommen kann, bevor es in Ordnung kommen kann mit Gott, muss es aufwachen. Christentum ist nicht nur so ein bisschen anständig sein, ist nicht nur so ein bisschen fromm sein, so ein bisschen christlich sein, so einen Anstrich zu haben, so der ein bisschen glänzt. Es geht nicht darum, dass wir im Christentum nur Ja sagen zu einer christlichen Moral oder christlichen Ethik oder christlichen Weltanschauung, weil wir die so toll finden. Gandhi fand die Bergpredigt auch super und toll. Sondern es geht darum, dass dieser Schrei, den wir hier hören, dass dieser Schrei Jesu unsere Herzen zerreißt und unser Leben ändert. Dass wir brechen mit einem Lebensstil, der gegen Gott ist, dass wir aufwachen. Der Schrei will uns aufwecken aus unseren alten Gewohnheiten. Dass wir uns abwenden von einer Vergangenheit, dass wir uns abwenden auch von einer Gegenwart, in der wir vielleicht leben, die sich gegen Gott stellt. Der Schrei des Gekreuzigten will uns aus dem Schlaf reißen, damit wir mit alten Gewohnheiten brechen, die gegen Gott und sein Wort sind. Es gibt eine christliche Gewöhnung an ein Leben ohne Gott. Wir ertragen es, dass wir Sonntag für Sonntag im Gottesdienst sitzen und trotzdem unsere Sünde nicht bereinigen. Wir leben weiter im Ehebruch, wir leben weiter in der Lüge, wir sind unversöhnlich, wir sind neidisch, wir sind stolz, wir leben so dahin. Aber der Schrei Jesu will uns aufwecken. Er will uns den Weg zu einem neuen Leben zeigen, zu einer neuen Hingabe zu Gott. Er will uns ein Leben zeigen, das sich freut an der Gemeinschaft mit dem Vater. Und das aufschreit, wenn diese Beziehung nicht mehr da ist, die das fühlt, die das empfindet, da stimmt was nicht. Dass diese Beziehung stört und dass uns schmerzt, dass uns wehtut und dass uns wieder zurückbringt zum Vater und wir uns das wieder bereinigen. Und das Dritte, was wir uns anschauen wollen heute Morgen, der Schrei eines Menschen wie wir. Ich habe kürzlich Malachi gelesen und in den ersten Versen, da sagt Gott zu seinem Volk Israel, ich liebe euch. Und da stellt Israel die Gegenfrage, worin hast du uns geliebt? Das heißt, Israel stellt fest, die Umstände, in denen sie leben, die sind so miserabel, die sind so schlecht. Also bitteschön, wo ist deine Liebe? Und es gelingt uns immer wieder irgendwo, unser Leben von der Liebe Gottes abzukoppeln, vom Kreuz und vom Tod Jesu abzukoppeln und zu fragen, das auszublenden und zu fragen, ich lebe jetzt in dieser Situation und die ist so furchtbar, die ist so miserabel, worin besteht jetzt deine Liebe, wenn es mir so schlecht geht? Man hört Christen sagen, jetzt habe ich mich so für Gott eingesetzt, jetzt habe ich so viel Finanzielles und so viel zeitlich investiert und jetzt stehe ich da in dieser Situation, was soll das? Und David in unserem Text schreit aus tiefer Verzweiflung zu seinem Gott. Es ist sein Gott. Sein Gott. Doch gleichzeitig zeigt David sein Entsetzen und stellt an seinen Gott drei Fragen. Warum hat der Herr, mein Gott, mich verlassen? Keinen Versuch unternommen, mich zu retten. Nicht auf mein Seufzen gehört. Und mit jeder Frage wird diese Abwesenheit, diese Entfernung von Gott noch unerträglicher. David fühlt sich von seinem Gott im Stich gelassen. Und wenn man in solchen Situationen steht, wenn man in Leid steht, das schmerzt, das tut weh, sicherlich, das tut sehr, sehr weh. Es nagt an unserer Seele, es macht uns müde und es macht uns anfällig. Und es gibt ganz brutale Geschichten des Leides und des Todes. Und wir blicken auf zu Gott und fragen, mein Gott, wer bist du? Bist du das wirklich? Kannst du so viel Schmerz und so viel Leid für einen Menschen allein zulassen? Kannst du das? Wir haben, meine Frau und ich, wir haben in den letzten Monaten viele Bücher gelesen, in denen von Menschen berichtet wurde, die gelitten haben. Oder die diese Bücher selbst geschrieben haben. Was für Schicksale, was für Schicksale. Da kann man irre werden an Gott, an unserem Vater. Tim Keller sagt, das Hauptproblem, mit dem Menschen nicht fertig werden, ist das Leid. Daran scheitern sie. Das Leid in dieser Welt, Menschen werden nicht damit fertig und gehen weg von Gott oder kommen erst gar nicht zu ihm hin. Aber unser Gott kennt Leid. So ist das nicht, dass Gott Leid nicht kennt. Und was mich von Anfang an meines Glaubenslebens so fasziniert hat, was ich so umwerfend fand, was mir Gott so nahe war, so nahe gebracht hat und mir Gott so nahe war, dass Jesus Mensch geworden ist, dass er Mensch war, ganz und gar Mensch war. Und da wusste ich, dass Gott mein Menschsein kennt. Er kennt das, was ich erlebe. Das, was ich bin und das, was ich durchmache. Ich konnte mich mit Jesus voll identifizieren. Gott ist kein Gott, der das Leben nicht kennt. Er kennt es. Und er ist der Einzige in all den Religionen, der das Leben hier in dieser Welt mit all seinen Freuden, mit all seinem Leiden, aller Noten, allem Elend, allem Schmerz aus eigener Erfahrung kennt. Er weiß, was es bedeutet. Er weiß das. Jesus musste essen, Jesus musste trinken, er hatte einen Beruf, er hatte Angst, er wurde bedroht, er hatte Kummer, er hatte Sorgen, darf man das so sagen? Er musste auf die Toilette gehen. Jesus kennt alles im Leben, was ich durchmache. Er war Baby bis hin zu seinem Tod. Er kennt Schmerz, er kennt Freude, er kennt alles, absolut alles, was ich und was du und was wir im Leben kennen. Man kann Gott nie sagen, ah, du verstehst das nicht. Er versteht alles, weil er alles erlebt und alles durchgemacht hat. Und das bringt Jesus ganz nah an uns heran. Camus, einer der scharfsinnigsten und scharfsichtigsten Kritiker des Christentums, also war jetzt kein Christ, schreibt von Jesus, er war nicht übermenschlich, er schrie seine Qualen hinaus. Auch der Gottmensch Christus leidet geduldig. Man kann das Böse und den Tod nicht mehr völlig ihm in die Schuhe schieben. Leidet und stirbt er doch selber. Hildegard Knef empfindet Jesus als menschlich. Sein Schrei macht ihn erreichbar, dass er geschrien macht ihn menschlich. Die Überforderung, die er für mich darstellt, weicht. Sein Schrei macht meinen verzeihbar. Nach einer jüdischen Tradition hat das Gebet 10 Namen. Und das erste auf der Liste ist der Schrei. Und Schrei und Schreien ist Gebet. Das ist Gebet. Wir wollen Gott quasi wieder herbeischreien durch unseren Schrei. Was sollen wir tun, wenn wir uns völlig verlassen fühlen, wenn die Umstände so sind, dass alles dunkel ist? Wir sehen nichts und wir ahnen doch, da muss doch Gott irgendwo sein. Und wir schreien, weil Gott der Einzige ist, der uns erlösen kann, der uns helfen kann, bei dem wir uns bergen können, zu dem wir kommen können. Nun, wir hätten vielleicht erwartet, dass Jesus am Kreuz die Sache ein bisschen anders angeht. Vielleicht in Anführungszeichen ein bisschen geistlicher, in Anführungszeichen. Wir hatten vielleicht erwartet, dass Jesus am Kreuz sagt, im Psalm 23 zum Beispiel, im dunklen Todestal bist du bei mir. Oder warum hat Jesus nicht gesagt, auch wenn ich dich nicht spüre, so weiß ich doch, dass du da bist. Oder vielleicht noch positiver, dass er schreit, hey Leute, Gott liebt euch. Oder salbungsvoller, es werde Frieden auf Erden herrschen. Warum dieser Schrei? Es war ein Schmerzensschrei, weil das Leiden einfach da ist. Es war schmerzhaft und es war dunkel. Und sein Vater war nicht mehr da. Und all diese ganze Situation lässt Jesus schreien. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber Jesus schreit nicht in eine anonyme Finsternis hinein, sondern er schreit laut und klagend zu seinem Gott. Er wendet sich an seinen Gott. Mein Gott, dieser ferne Gott, der ihn verlassen hat, ist immer noch sein Gott, an ihm hält er fest. Warum dieser Schrei? Weil der Schmerz einfach da ist, weil der Schmerz einfach so groß ist. An wen sollen wir uns denn auch wenden? Und das Christentum ist, wie gesagt, die einzige Religion in der Welt, die behauptet, dass Gott wirklich Mensch geworden ist in Jesus Christus. Jesus weiß, was es heißt, verzweifelt zu sein, verlassen zu sein, einsam zu sein, arm zu sein. Er weiß, was es heißt, einen Menschen zu trauen. Er weiß um Folter, er weiß im Gefängnis, er weiß um alles. Nun, das bedeutet automatisch nicht jetzt für uns, wenn wir das auch vielleicht so verstehen, wenn wir das auch jetzt so mitnehmen, dass wir automatisch dann jetzt unangefochten durchs Leben gehen. Die Fragen oder dieses Schreien, das bleibt oftmals in unserer Seele, in unserem Mund. Wir fühlen uns trotzdem verlassen, weil Gott nicht eingreift. Und manchmal hilft es vielleicht auch wenig, wenn wir sagen, Gott ist ja nah und er ist bei dir. Wenn ich in schwerer Not bin, dann will ich Hilfe und nicht jemand, der bei mir steht und zuschaut. Ich will, dass er handelt. Er könnte helfen, der tut es nicht. Und das grenzt ja eigentlich schon an unterlassener Hilfeleistung. Was soll ein Gott neben mir, der da steht und nichts tut? Da fühle ich mich trotzdem verlassen. Vielleicht müssen wir auch noch mal ein bisschen ehrlicher damit umgehen, mit dieser Aussage, dass Gott uns nahe ist. Ich möchte zitieren aus dem Testament eines Juden, der 1943 im Warschauer Ghetto gestorben ist. Er schreibt auf diesem Papier, ich glaube an den Gott Israels, auch wenn er alles getan hat, dass ich nicht an ihn glauben soll. Gott hat sein Gesicht vor der Welt verhüllt. Die Blätter, auf die ich diese Zeilen schreibe, will ich in der leeren Flasche verschließen und sie hier zwischen den Ziegeln im Mauerwerk unter dem Fenster verstecken. Sollte sie einmal jemand finden und lesen, wird er vielleicht das Gefühl von einem Juden verstehen, einem von Millionen, der als Gottverlassener gestorben ist, von Gott, an den er so fest glaubt. Warum lässt Gott all das Böse und all das Leiden zu? Natürlich können wir Antworten finden, aber vielleicht ist manchmal die beste Antwort, die wir geben, ich weiß es nicht. Sicherlich, Gott weiß es. Gott weiß es schon, aber ich weiß es nicht. Aber was wir wissen oder was die Antwort nicht ist und was die Antwort nicht sein kann, ist, es kann gar nicht sein, dass Gott uns nicht liebt. Es kann gar nicht sein, dass wir Gott egal sind. Gott hat Jesus am Kreuz verlassen. Und deshalb gibt es für uns keine Verlassenheit. Gott hat sich von Jesus am Kreuz abgewandt und er hat sich uns zugewandt. Gott ist für uns. Gott hat das getan für uns. Er hat sich uns zugewandt. Wir sind in diesem Sinne doch nicht verlassen. Nun, was können wir nochmal zum Schluss zusammenfassend sagen? Was nehmen wir mit? Zunächst einmal gehen wir zu Jesus und lassen wir uns von ihm vergeben. Geben wir ihm unsere Sünde, gehen wir zu ihm. Er hat dafür bezahlt. Er hat in ihn wurde all das Schlechte, all das Böse hineingepumpt und seine Heiligkeit wurde in uns hineingelegt. Wir können zu Jesus kommen und all das abgeben, was uns belastet, all das abgeben, was uns umtreibt, all das abgeben, wofür wir eigentlich bezahlen müssten. Gott hat dafür bezahlt. Wir können zu Jesus kommen, wir können Vergebung haben, wir können Befreiung haben, wir können Erlösung haben, wir können Frieden haben bei Jesus. Aber lasst uns auch wachsam sein, dass wir uns an die Sünde, an das, was gegen Gott steht oder was Gott missfällt, dass wir uns daran nicht gewöhnen. Es hat Jesus den Tod gekostet. Und wenn Jesus uns kostbar ist, und er ist uns kostbar, und wenn Jesus uns kostbar ist, dann lasst uns ihn suchen und unser Leben nach seinem Wort und nach seinem Willen ausrichten. Und das Dritte, Jesus versteht unser Leid. Er kennt es und deshalb will, was Jesaja sagt, Kapitel 50, Vers 10, wer in Finsternis lebt und wem kein Licht scheint, vertraue auf den Namen des Herrn und stütze sich auf seinen Gott. Wir dürfen seufzen. Ich habe mich gefragt, vielleicht bewundern wir manchmal, ich will auch gar nichts wegnehmen, das ist auch nicht schlecht reden, aber wir bewundern Leute, die nicht seufzen und die freudig durch Leiden gehen. Ist okay. Aber dazu gehöre ich nicht. Und ich denke, dass auch die Leute in den Psalmen, wenn wir hineinschauen, nicht gehören. Und Paulus schreibt in Römer 8, Vers 23, wir seufzen, wir klagen und wir warten sehnsüchtig auf die Herrlichkeit der Kinder Gottes. Und persönlich sind mir Stellen in der Bibel näher, in denen die Beter in den Psalmen klagen und ganz, ganz unten herauf klagen zu ihrem Gott. Zum Beispiel auch in diesem Psalm 22, in Vers 16, wenn wir weiterlesen, da heißt es, meine Kraft ist vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt an meinem Gaumen und du legst mich in den Staub des Todes. Das bin ich. Da finde ich mich wieder. Das tut mir gut. Einfach zu wissen, ich darf ganz unten am Boden sein. Ich darf seufzen. Ich darf nach Gott klagen, mich wenden an ihm und auch zu ihm kommen. Und dann kann er auch wieder aufschauen zu meinem Gott und kann ihm auch wieder vertrauen, auch in der Dunkelheit. Aber ich darf klagen, ich darf seufzen und kann sagen, Herr, mir geht's gar nicht gut, aber ich preise dich, dass du mein Gott bist. Vater im Himmel, wir wollen dir herzlich danken, dass du unser Gott geworden bist. Dass du uns so nahe gekommen bist, Herr, wir das ganze Elend wurde ein Stück weit heute Morgen ausgebreitet vom Kreuz, Herr Jesus. Und doch fließt da auch so viel Zuversicht, so viel Hoffnung, weil du das getan hast für uns und weil du gekommen bist in diese Welt und weil du all diese Dunkelheit und all das auf dich genommen hast. Du kennst, du weißt, was es bedeutet, ein Leben zu haben, das sündig ist. Du weißt, was das bedeutet. Du hast es am Kreuz selber erlebt und hast aufgeschrieben. Wir wollen dich preisen, Herr, dass du weißt, was es bedeutet, als Mensch durch das Leben zu gehen. Du hast es selber erlebt und wir danken dir, dass wir einen Gott haben, der uns sich so ganz mit uns identifiziert. Dass wir einen Gott haben, der uns so nahe ist und der uns in seiner Liebe so nahe gekommen ist. Dafür preisen wir dich und dafür danken wir dir und dafür wollen wir immer wieder ganz neu auch unser Leben geben. Wollen wir ganz neu unser Leben aufwecken lassen, erwecken lassen und dich preisen und dir danken. Wir haben einen großen Gott. Wir haben einen herrlichen Gott. Wir danken dir.